Ja, herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend-Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen im momentan mittwochs über die Psalmen. Und ich möchte heute Abend einen Psalm anschauen, der ein ehrliches Gebet einer Person zeigt, die seit langer Zeit leidet. Eine Person, die schon lange im Leid ist, die auf Gott wartet und in einer Situation ist, wo sich nichts verändert. Und die Frage, die David, der diesen Psalm schreibt, hier an Gott stellt, er stellt sie viermal: Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch, Herr? Als ich diesen Psalm gelesen habe, hat er mich sehr angesprochen, weil ich mich in verschiedenen Situationen meines Lebens gefunden habe, wie ich Gott diese Frage stelle. Und Gott immer wieder diese Frage gestellt habe: Wie lange noch, Gott? Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass viele von euch hier heute Abend, aber auch viele, die im Livestream zuschauen, sich diese Frage gestellt haben: Wie lange noch, Gott? Wie lange noch muss ich warten? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir alle irgendwo kennen. Aber ich denke, das ist nicht nur eine Frage, die wir uns irgendwann mal gestellt haben, sondern ich bin mir bewusst, dass momentan viele in unserer Gemeinde sind, die sich diese Frage auch stellen. Menschen, die stark leiden und immer wieder fragen: Gott, wie lange noch? Und sie stellen diese Frage nicht als eine philosophische oder theologische Frage, sondern das ist eine Frage, die sie weinend stellen, die aus dem Schmerz ihres Herzens rauskommt. Und während ich an diese Menschen denke, dann denke ich an Eltern, die leiden in unserer Gemeinde, weil ihre Kinder nicht mit Jesus leben. Ich denke an Dorothea, die seit Jahren des Gebets für Tobias wenig Veränderung sieht. Und ich denke auch an die Menschen, die an schweren Krankheiten leiden oder mit Depressionen kämpfen, Jesus nachfolgen, sich aber nichts ändert und sie Gott fragen: Wie lange noch muss ich in diesem Zustand bleiben? Wie lange noch muss ich dieses Leid mit mir tragen? Und ich will mir heute Abend nicht anmaßen, diese Situationen kleinzureden. Aber ich bin überzeugt, dass die von Gott inspirierten Worte hier in der Bibel uns Mut und Hoffnung geben und uns zeigen können, wie wir richtig mit solchen Situationen umgehen können. Wie wir uns richtig verhalten können, während wir auf Gott warten. Während wir auf Antwort warten, während wir darauf warten, dass Gott redet und eingreift. Und deshalb möchte ich heute Abend über Psalm 13 sprechen und das Thema behandeln: Wie wir richtig auf Gott warten. Wie wir richtig auf Gott warten. Im Psalm 13 finden wir dieses ehrliche Gebet, das uns als Muster dienen kann, wie wir beten können, während wir in Situationen sind, wo das Leben einfach nur schwer auf uns liegt und wo wir leiden. Wir sehen da ein Muster in diesem Psalm, an dem wir unser Gebet orientieren können. Und mein Wunsch heute Abend ist, dass wenn du heimgehst, nachdem wir diesen Psalm angeschaut haben, dass du, wenn du leidest, dass du diesen Psalm nehmen kannst und diesen Psalm beten kannst. Dass du dein Gebet von diesem Psalm inspirieren lässt. Und dass du genau durch die gleichen Phasen gehen kannst, wie David hier durchgeht. Ich möchte diesen Psalm 13 einmal vorlesen und dann werden wir uns diese verschiedenen Teile anschauen. Psalm 13, Vers 1. Für den Dirigenten, ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen und von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. David fängt diesen Psalm hier an mit den ersten Versen und der Frage, über die ich geredet habe, wie lange noch? Wie lange noch? Und ich möchte dir sagen, wenn du dir diese Frage stellst, dann glaube ich, dass Gott zu dir sprechen will heute Abend und dir zeigen will, wie du richtig auf ihn warten kannst. Wenn wir uns den Hintergrund von diesem Psalm anschauen, dann sehen wir, dass David hier sein Gebet aufschreibt, das er betet, während sich sein Leid immer unerträglicher anfühlt. Er fühlt sich vergessen vor Gott. Er fühlt sich so, als würde Gott sich vor ihm verstecken, als würde Gott sich nicht zeigen. Er fühlt sich so, als würde die Traurigkeit gar nicht mehr weggehen. Und es fühlt sich für ihn auch so an, als würden seine Feinde über ihn triumphieren. Und es ist so eine Situation, wo sich das Leben immer unerträglicher anfühlt. Wir wissen zwar nicht genau, wann er diesen Psalm geschrieben hat, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Psalm aus einer Zeit stammt, in der David von Saul verfolgt wurde. Und in der Zeit, wo er jahrelang darauf gewartet hat, dass Gott sein Versprechen wahr macht. Wenn wir uns das Leben von David im Alten Testament anschauen, dann sehen wir, dass David ungefähr 15 Jahre wartet, nachdem er zum König gesalbt wurde, bis er wirklich König wird. Er wartet 15 Jahre, wahrscheinlich sein halbes Leben bis dahin, bis Gott sein Versprechen wahr macht. Und bis er der König ist, zu dem Gott ihn eigentlich schon als junger Mann berufen hat. Und wenn wir uns diese 15 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass er einen großen Teil dieser Zeit auf der Flucht verbringt. Auf der Flucht vor Saul, der ihn versucht zu töten. Stell dir vor, du wartest 10 Jahre, dass Gott sein Versprechen wahr macht. Und du wartest nicht nur und lebst dein Leben einfach angenehm, sondern du leidest in der Zeit, weil du auf der Flucht bist. Jeden Tag versteckst du dich und schaust, dass du nicht stirbst. Du wartest 10 Jahre lang, während du leidest. Und ich weiß, dass es die Realität von manchen Menschen ist. Sie warten jahrelang und nichts ändert sich. Und wir sehen es immer wieder im Alten Testament, dass Menschen, und wir sehen es auch im Neuen Testament, dass Menschen auf Gott warten und sich scheinbar nichts ändert. Aber in dieser Situation, wo David sich hier befindet, gibt er uns ein gutes Beispiel dafür, wie wir richtig auf Gott warten können. Wenn wir uns seine Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass er nicht versucht, Gott zu helfen, indem er sein Schicksal in seine eigene Hand nimmt und Saul tötet, um schneller König zu werden. Er nimmt nicht sein Schicksal in die Hand und versucht, aus eigener Kraft Gottes Versprechen wahrzumachen, sondern er wartet geduldig auf Gottes Zeit, bis das wahr ist, was Gott ihm versprochen hat. Und dieser Psalm 13 ist sein Gebet in so einer Zeit des Wartens. Ich möchte mit euch jetzt durch den Psalm gehen und einige wichtige Prinzipien darüber zeigen, wie wir richtig auf Gott warten. Wenn wir den Psalm lesen, den können wir in drei Teile teilen. Wir sehen die ersten zwei Verse, Vers 2 und 3, in denen David Gott seine Klage ausdrückt. Also er beklagt sich bei Gott, er stellt seine Fragen. Es sind so verzweifelte Fragen, es ist ein Hilferuf von David. Der zweite Teil in Vers 4 und 5 ist der Teil, wo er um Gott um Hilfe bittet. Und der letzte Teil in Vers 6 ist, wo eine Veränderung in David passiert. Wo sich seine Situation nicht verändert, aber wo in David etwas passiert, was ihn dazu bringt, sein Vertrauen auf Gott auszudrücken. Hier in Vers 2 und 3 stellt David diese Fragen: Wie lange noch willst du mich vergessen? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich traurig sein? Und wie lange noch gewinnen meine Feinde über mich? Er beklagt sich hier über vier Dinge, die er fühlt. Vier Dinge, die in seinen Gefühlen los sind. Und er fragt Gott, wie lange das noch so geht. In dieser Situation fühlt er sich so, als hätte Gott ihn vergessen. Er fühlt sich so, als würde Gott sich vor ihm verstecken und sich ihm nicht zeigen. Er fühlt sich traurig und er hat das Gefühl, als würden seine Feinde gewinnen und ihn besiegen. Aber was er hier macht, ist, er stellt Gott ganz offen seine Fragen. Er hält diese Fragen, die er hat, nicht zurück. Er unterdrückt nicht sein Leid oder seine Zweifel und seine Klage, sondern er drückt Gott genau das aus, was er in diesem Moment fühlt. Und ich glaube, das ist die erste Sache, die wir hier sehen können, ist, dass Gott keine Angst vor unseren Fragen hat. Gott hat keine Angst davor, dass wir im Gebet unser Leid ausdrücken, sondern der Gebet ist der Ort, an dem wir weinen können und uns beschweren können bei Gott. Das sehen wir in den Psalmen sehr oft. Wir sehen so viele Klagepsalmen, wo sich Menschen über die Situation bei Gott beschweren. Das ist, was wir im Gebet machen können. Wir können unsere Trauer, ohne etwas zurückhalten zu müssen oder beschönigen zu müssen, vor Gott ablegen. Und wir können unsere Fragen komplett ehrlich stellen. Und das Schöne ist, es ist kein Zeichen von Unglauben, wenn wir diese Fragen haben. Wenn wir diese Fragen in unserem Leid spüren, ist es kein Zeichen, dass wir Gott nicht glauben, sondern im Gegenteil, es ist ein Ausdruck des Glaubens daran, dass Gott uns hört und wir ihm nicht egal sind. Wenn wir unser Leid vor Gott ausdrücken, dann zeigt es, dass wir wissen, dass wenn wir es bei Gott lassen, dass etwas passiert. Es ist ein Zeichen von Glauben, wenn wir das machen, wenn wir unser Leid bei Gott ablegen. Und das ist auch der beste Ort, wo wir uns beschweren können. Wenn wir uns bei Gott beschweren, dann ändert sich was. Wenn wir uns bei Menschen beschweren, dann ziehen wir andere Menschen nur runter. Der Gebet ist der Ort, wo wir uns bei Gott beschweren können. Und Gott wünscht sich das, dass wir das tun, dass wir lernen, unser Leid bei ihm abzulegen. Dass wir lernen, jeden Zweifel, jeden Schmerz, jede Angst und jede Sorge, die uns belastet, im Gebet, oft auch weinend vor ihm zu sagen. Wenn wir weitergehen im zweiten Teil, in Vers 4 und 5, sehen wir, wie David nicht nur sich beklagt, sondern auch anfängt, jetzt Gott um Hilfe zu bitten. Er schreibt hier: Schau doch her und antworte mir. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Das sind seine Bitten, die er in diesem Abschnitt an Gott richtet. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass David um drei Dinge bittet. Er bittet darum, dass Gott ihn anschaut. Und wenn wir uns anschauen, was es bedeutet, dann bittet er nicht nur darum, dass Gott ihn irgendwo sieht aus der Entfernung, sondern dass Gott seinen Blick auf ihn richtet. Und damit meint er, dass Gottes Nähe für ihn spürbar wird, dass seine Nähe sich ihm offenbart, dass er merkt, dass Gott da ist. Dass Gott seinen Blick auf ihn richtet, bedeutet für ihn, Gottes Nähe bei sich zu haben. Das ist das Erste, was er sich wünscht. Er wünscht sich ein Bewusstsein von Gottes Nähe. Die zweite Sache, um die er bittet, ist Gottes Reden. Er sagt: Antworte mir, sprich zu mir, sag etwas zu mir. Und die dritte Sache ist, er sagt: Lass meine Augen wieder leuchten. Das bedeutet, gib mir neues Leben oder neuen Mut. Und wir sehen hier die Reihenfolge. Er bittet erstmal um Gottes Nähe, dann bittet er um Gottes Reden und erst als Letztes um Gottes Wirken. Ich glaube, das ist eine Reihenfolge, die wir auch lernen können. Das Erste, was wir brauchen, egal was wir erleben, ist Gottes Nähe. Wir brauchen als erstes Gottes Gegenwart. Wir brauchen als erstes Gott selbst, bevor wir das brauchen, was er sagt oder was er tun kann für uns. Wenn wir leiden, dann können wir Gott um Hilfe bitten, so wie David es hier tut. Und die Bibel sagt uns, wir können um alles bitten, was seinem Willen entspricht. Wir können um alles bitten. Als ich diesen Vers so gelesen habe, hat mich das an einen Vers in Markus 11 erinnert, in dem Jesus darüber spricht, wie wir bitten sollen. Ich möchte diesen Vers in Markus 11 vorlesen. Hier steht: Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Jesus sagt, wenn wir um etwas bitten, dann sollen wir so bitten, als hätten wir es schon bekommen. Wir sollen glauben, dass wir es schon empfangen haben. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das? Wie sieht es aus, wenn ich glaube, dass ich es schon empfangen habe? Und ich glaube, die Antwort darauf ist, dass ich mich anfange, so zu verhalten, als wäre die Antwort auf mein Gebet schon eine Realität. Dass ich anfange, darauf zu vertrauen, dass Gott das schon real gemacht hat. Und wenn du dich fragst, wie wir das machen können, wie wir uns so verhalten können, als hätten wir es schon empfangen, dann sehen wir in Vers 6 im dritten Teil von diesem Psalm ein Muster dafür, wie wir uns so verhalten können. Wir werden jetzt, wenn ich Vers 6 nochmal lese, sehen, wie Davids Ton sich komplett verändert. Wie er von dieser Verzweiflung zu Hoffnung kommt. Und wie er eine Entscheidung trifft. Und was ich so interessant finde, ist, dass sich sein Ton nicht verändert, weil seine Situation sich verändert, sondern weil er eine Entscheidung trifft. Und zwar steht hier in Vers 6, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes erwiesen hat. Wir sehen hier in diesem Ich will eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir auch immer wieder treffen müssen und eine Entscheidung, die David hier trifft. Er entscheidet sich hier dazu, drei Dinge zu tun. Und ich glaube, das können drei Dinge sein, zu denen wir uns auch entscheiden, während wir leiden. Und wenn wir richtig auf Gott warten wollen, dann müssen wir uns auch entscheiden, diese Dinge zu tun. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das eine Entscheidung erfordert, weil diese Dinge nicht einfach so oder von alleine natürlich in uns passieren werden. Diese Dinge, zu denen David sich hier entscheidet, die gehen gegen seine Gefühle. Die gehen gegen alles, was er im Moment erlebt und fühlt, aber sie verändern seine Realität. Die erste Sache, zu der er sich entscheidet, ist: Ich will auf Gottes Güte vertrauen. Ich will darauf vertrauen, dass Gott gut ist. David entscheidet sich hier zu vertrauen, unabhängig davon, wann oder ob sich seine Situation verändert. Und der Grund, der ihn dazu bringen kann, sich zu entscheiden, ist, dass er sich bewusst macht, dass Gott gut ist. Er macht sich bewusst, was für einen Gott er hat. Und weil er Gott kennt und weil er weiß, dass Gott ein gnädiger und ein guter Gott ist, entscheidet er sich, auf ihn zu vertrauen. In anderen Worten sagt er es so ungefähr: Ich will darauf vertrauen, dass Gott zur richtigen Zeit helfen wird, weil er ein guter und gnädiger Gott ist. Ich vertraue auf seine guten Absichten mir gegenüber. Wenn wir leiden im Leben und richtig auf Gott warten wollen, dann müssen wir die Entscheidung treffen, auf Gott zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist und dass er deshalb zur richtigen Zeit das Beste für uns tun wird. Das ist das, was die Bibel sagt, dass er allen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lassen wird. David entscheidet sich also, auf Gott zu vertrauen. Die zweite Entscheidung, die er trifft, ist, ich will jubeln. Jubeln, das kennen wir aus dem Fußballstadion oft oder beim Sport oder von Kindern, die sich darüber freuen, wenn sie etwas bekommen. Jubeln ist ein Ausdruck von Freude. Und es ist eine Reaktion darauf, dass etwas Gutes passiert. Es ist so eine spontane Reaktion darauf, dass etwas Gutes passiert. Und David sagt hier, er will jubeln. Und wenn wir so darüber nachdenken, in was für einer Situation David hier ist, ich stelle mir so vor, wie er auf der Flucht ist und irgendwie noch nach einem harten Tag, wo er sich versteckt in einer Höhle, irgendwie noch dieses Gebet aufschreibt und sagt, ich will jubeln. Und wenn ich mir das so vorstelle, in so einer Situation, wo gar nichts passt, dann macht es gar keinen Sinn für ihn zu jubeln. Es macht gar keinen Sinn, dass er sich jetzt freuen will, weil es eigentlich gar nichts zu feiern gibt. Und wir können denken, okay, er versucht sich nur etwas schön einzureden, aber es ist wichtig, dass wir nicht hier auf den Gedanken kommen, dass er hier einfach nur eine gestellte Freude hat oder dass er sich einfach so tut, als wäre nichts. Als würde er die Situation verleugnen, sondern ich glaube, dass David sich freuen kann, weil er sich entschieden hat, auf Gott zu vertrauen. Und weil er weiß, wenn ich Gott vertraue, dann werde ich in der Zukunft einen Grund zur Freude haben. Und die Zukunft ist mit Gott schon heute Realität. Und deshalb werde ich mich heute schon freuen. Und mir ist trotz meines Leides klar, dass Gott gut ist. Wenn wir in unserem Leid zu Gott kommen, dann weiß ich, dass er uns im Gebet zeigen wird, was für ein Gott er ist. Er wird sich uns zeigen als gütiger Gott. Und wenn wir die Entscheidung dann treffen, ich werde auf Gott schauen und auf Gott vertrauen, dann werden wir uns freuen können. Und es wird dann keine gestellte Freude sein, sondern es wird eine echte Freude sein. Freude bedeutet nicht, dass wir uns kurz glücklich fühlen, sondern Freude ist vielmehr in der Bibel ein Ergebnis unserer Entscheidung, auf Gott zu vertrauen. Freude ist nicht dieses spontane Gefühl, dass ich mich happy fühle, sondern es ist dieses Ergebnis davon, dass ich auf eine andere Realität schaue, als die ich im Moment sehe. Und am Ende trifft er die letzte Entscheidung, und zwar sagt er, ich will dem Herrn singen. Ich will singen, weil er mir Gutes erwiesen hat, weil er gut zu mir war. Wenn wir leiden, dann kann es uns helfen, Gottes Wahrheiten über unser Leben zu singen in Form von Liedern, während wir traurig sind. Und während wir in unserer Trauer sind und uns entscheiden, auf Gott zu vertrauen und das in Liedern auszudrücken, werden wir uns daran erinnern, wer Gott ist, was er gesagt hat und was wirklich die Realität ist. Ich glaube, wir können in unserem Gebet durch diese Phasen gehen, durch die David geht. Wir können uns bei Gott beklagen, wir können ihn um Hilfe bitten, aber wir dürfen diesen letzten Teil auch nicht auslassen, sondern nachdem wir uns beklagt haben, nachdem wir um Hilfe gebeten haben, dann ist es die Zeit, dass wir anfangen zu singen. Dass wir anfangen, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben und ihm dadurch unser Vertrauen noch viel mehr auszudrücken. Und wenn wir das tun, dann ist das nicht ein Verleugnen der Realität oder dass wir so tun, als wäre das Leid gar nicht da, sondern es ist ein Vertrauen darauf, dass Gott das Beste für mich will, dass Gott weiß, wann er eingreifen muss, dass Gott weiß, wann er sprechen muss. Und dass Gott weiß, wann er was tun muss. Es ist ein Vertrauen darauf und ein Ausdruck dessen, Gott zu zeigen, du weißt es besser als ich. Du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne. Und du weißt, wie die Welt funktioniert. Und es ist eine Entscheidung, sich Gott zu unterstellen und ihm alles zu überlassen. Wenn wir uns also entscheiden zu singen, dann entscheiden wir uns zu singen, weil wir uns bewusst machen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Auch wenn ich mich so gefühlt habe, weiß ich, dass seine Wahrheit etwas anderes sagt. Wir lesen in Matthäus 6, dass Gott jedes Detail meines Lebens kennt und genau weiß, was wir brauchen. Wenn wir uns entscheiden zu singen, dann machen wir uns bewusst, dass Gott uns nie verlassen wird. Auch wenn wir uns so fühlen, als würde er sich vor uns verbergen. In Matthäus 28 verspricht Jesus seinen Jüngern, dass er immer bei ihnen sein wird. Und das gilt auch für uns. Wenn wir traurig sind und singen, dann machen wir uns bewusst, dass Jesus uns versprochen hat, dass er die Traurigen trösten wird. Und dass er am Ende jede Träne abwischen wird. Und wir machen uns auch bewusst, dass der Feind nicht über uns siegen wird. Auch wenn es uns so vorkommt, als würde der Feind über uns triumphieren, am Ende gewinnt Jesus. Und Jesus hat schon gewonnen. Als ich diesen Psalm so gelesen und studiert habe, ist mir noch eine Bibelstelle gekommen. Und es schien mir so, als würde David genau das machen, was wir in Philipper 4 lesen. Ich möchte mit euch noch ein paar Verse in Philipper 4 lesen, wo Paulus über das Thema schreibt, dass wir uns freuen sollen. Wo Paulus die Christen ermutigt, sich zu freuen. Er schreibt hier, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Gott, mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Paulus ruft hier dazu auf, dass wir uns freuen sollen. Und er zeigt uns auch, wie wir zu dieser Freude kommen. Er sagt uns, wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern in jeder Lage, wie schlimm auch das Leid sein mag, unsere Bitten zu Gott zu bringen im Gebet und auch zu Gott zu rufen. Und wenn wir das tun, dann wird das passieren, was hier im Vers 7 steht. Und zwar, es wird ein übernatürlicher Friede über uns kommen, der dann auch diese Veränderung in uns bewirken wird, die David erlebt in seinem Psalm. Es wird unseren Ton verändern in unserem Gebet, dass wir von Klage zu Lobpreis kommen. Es wird bewirken, dass dieser Friede echte Freude auslöst in uns. Und das ist ein Friede, der eigentlich keinen Sinn macht. Aber es ist ein Friede, der von Gott kommt und der uns die Realität Gottes zeigt. Und ich glaube, dass wir uns entscheiden müssen, uns auf Gott zuzubewegen, dass diese Realität in uns wahr wird. Dass wir offene Augen dafür bekommen, was Gott tut, wer Gott ist und was er tun kann. Und es wird uns Hoffnung geben. Und es wird uns Freude geben, dass wir jubeln können, dass wir singen können. Und dass wir vertrauen können. Ich möchte, dass wir aufstehen und uns jetzt eine Zeit des Gebets nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du leidest oder verzweifelt bist oder wenn du auf Gott wartest, dann nimm diesen Psalm als Muster für dein Gebet. Orientier dich an diesem Psalm und fühl dich frei, dich bei Gott zu beklagen und ihm deinen Schmerz und deine Verzweiflung auszudrücken. Nimm diesen Psalm aber auch als Muster dafür, dass du Gott um Hilfe bittest und als letztes auch, dass du dich entscheidest, Gott zu vertrauen und dass du anfängst zu singen. Und du wirst erleben, wie Gott dir einen übernatürlichen Frieden, der unlogisch erscheint, geben wird, wenn du ihm im Gebet begegnest. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der keine Angst vor unseren Fragen hat, sondern bei dem wir jeden Zweifel ausdrücken können. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nah sein möchte, während wir warten. Und wir wollen Christen sein, die nicht bitter werden, während sie warten. Wir wollen keine Menschen sein, die in Bitterkeit warten und sich bei anderen Menschen beklagen und andere Menschen runterziehen, sondern wir wollen unsere Klage zu dir bringen. Wir wollen ganz ehrlich vor dir werden und wir wollen uns verletzlich machen vor dir. Wir wollen uns im Gebet komplett öffnen und wir wollen dir erlauben, dich uns zu zeigen. Wir wollen dir erlauben, wir wollen dir Raum geben, dass du dich zeigst, dass du uns zeigst, wer du bist und was für eine Realität für uns gilt. Wir wollen uns die Zeit nehmen, dass du uns zeigen kannst, dass wir deine Kinder sind und dass wir dir nicht egal sind. Und wir wollen uns das bewusst machen, egal in welchem Leid wir sind, dass du ein allmächtiger Gott bist, der alles tun kann und der zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun wird. Und wir wollen deshalb vertrauen. Und wir wollen dieses Vertrauen dann ausdrücken, indem wir uns freuen und zu dir singen. Wir wollen dir vertrauen und dir danken, weil wir wissen, dass du es besser weißt als wir. Und ich bete, dass wir als Gemeinde lernen, in dieser Art und Weise zu beten, dass wir lernen, vor dir unsere Zweifel, unsere Fragen, unser Leid abzulegen und auf dich zu warten. Wir wollen diese Zeit des Wartens nutzen und dir nah sein. Wir wollen erleben, wie du uns nah bist. Und wir wollen erleben, dass deine Gegenwart alles ist, was wir brauchen in dieser Situation, dass deine Nähe so viel wichtiger ist, als dass du schnell eingreifst. Und wir wollen dich in dieser Zeit, wo wir auf dich warten, kennenlernen. Und ich bete, dass wir dadurch, wie wir warten, ein Zeugnis werden für Menschen, weil sie sehen, dass eine Hoffnung in uns ist, dass ein Frieden in uns ist, der übernatürlich ist. Und ich bete, Jesus, dass für jedes Herz, das traurig ist, dass jeder Mensch, der in unserer Gemeinde trauert und sich fragt, wie lange muss ich noch leiden, Gott, dass du diesen Menschen heute Abend nah bist, dass in ihnen dieser Wechsel geschehen kann von Trauer zu Lobpreis. Und ich danke dir, dass du das jedem geben wirst, der sich für dich öffnet. Ich bete, dass du uns auch hilfst, diese schwere Entscheidung, die oft gegen unsere Gefühle geht, zu treffen und in einer neuen Realität zu leben. Jesus, wir brauchen dich und wir danken dir, dass du sprichst durch dein Wort. Und dass wir in deinem Wort sehen können, was für ein Gott du bist.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.